Heute habe ich ein gutes Thema. Erlebe deinen geistlichen Durchbruch. Erlebe deinen geistlichen Durchbruch. Erlebe deinen Sieg. Erlebe deine Heilung. Erlebe deine Befreiung. Erlebe das. Weißt du, für mich ist das Jahr 2018 ein Jahr des Durchbruchs. Ein Jahr der Entscheidung. Ein Jahr, ja, so viele Weichen werden gestellt in diesem Jahr. Und deshalb erlebe den geistlichen Durchbruch persönlich, privat, wie auch immer. Wir brauchen geistliche Durchbrüche, wir brauchen Erfolgserlebnisse, wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes und wir sind davon abhängig. 2018, das ist eine gute Zahl, 8 ist Neuanfang, Gott fängt was Neues an in diesem Jahr und ich bin Gott dankbar für so viele Verheißungen, Zusagen und all das, was er uns geschenkt und gegeben hat. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen werde ich ein gutes Thema haben. Höre auf Gott. Höre auf die gute Stimme des guten Hirten. Gott hat uns eine ganze Menge zu sagen. Dann am Mittwoch werden wir das Thema haben, wie werde ich reich gesegnet, dass es überläuft. Gesegnet bist du, wenn du mehr hast als genug. Wenn du satt bist und sogar noch anderen abgeben kannst. Das ist Segen. Erlebe deinen geistlichen Durchbruch. Viele versuchen, geistliche Durchbrüche mit fleischlichen Mitteln zu erreichen. Da strengt man sich an und bemüht man sich. Nein, lass dich in die Arme Gottes fallen und sag, Herr, hier bin ich. Ich kann nicht mehr. Ich bin da und ich übergebe dir alle meine Entscheidungen. Stell du die Weichen für mein Leben, für das Jahr 2018, wie auch immer oder wann auch immer. Führ du mich als der gute Hirte. So, wir brauchen also diese Durchbrüche. Gewirkt vom Heiligen Geist. Und ein Schlüsselwort, was mich begleitet ist, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Durch meinen Geist. Und deshalb, wir brauchen viel vom Heiligen Geist, von diesem göttlichen Feuer. Um Durchbrüche zu erleben, muss ich dranbleiben. Ich muss dranbleiben. Ich muss mich behaupten, mich bewähren und warten, bis Gott etwas tut. Weißt du, du kannst oft diese... Was du kannst, das kannst du alles. Deine Zeit ist immer, aber die Zeit Gottes ist noch nicht gekommen. Dieses Kairos, diese göttliche Zeit. So, es gibt viele Versuche, was wir oft versuchen im Fleisch, aber wir merken, das ist alles nur Stroh. Was im Fleisch geschieht, ist nur menschlich, ist nicht göttlich. Wenn Gott etwas wirkt, das ist gewirkt. Was Gott schafft, das ist geschaffen für Zeit und Ewigkeit. Also, versuche für geistliche Durchbrüche nicht menschliche Mittel einzusetzen. Oder Tricks oder Kniffe, das gibt es. Man kann dem lieben Gott nachhelfen. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen einfach sagen, Herr, wirke du, dein Wille geschehe. Mach du, wie du das vorhast. So, ich muss mich nicht anstrengen. Das ist die eine Sache. Und doch, ich muss was tun. Verstehst du? Das ist so widersprüchlich. Ich muss mich dem Herrn überlassen. Ich muss mich hingeben. Ich muss dem Herrn vertrauen. Ich muss den Herrn rufen. So wie die Jünger im Boot. Sie ruderten, wir verzagten am Leben. Es ging nichts. Verstehst du? Dann, Meister, sie ist nicht. Wir verderben. Und dann steht Jesus auf. Und dann greift Jesus ein. Also wir müssen unser Teil tun. Und wenn wir alles getan haben, dann müssen wir sagen, wir waren unnütze Knechte. Wir haben uns angestrengt, abgestrampelt. Das hat nichts gebracht. Jetzt mach du, Herr, was. Zuerst einmal noch ein paar Gedanken zu der Erlösung. Der Herr hat uns vollkommen erlöst. Also wir sind aus Gnaden erlöst. Wir können nichts dazu tun. Die Erlösung ist ein Geschenk des Himmels. Die Heilung ist ein Geschenk des Himmels. Die Befreiung ist ein Geschenk des Himmels. Also die Segnung, dafür können wir nichts tun. Aber jetzt, nachdem wir gesegnet worden sind, nachdem wir erlöst worden sind, muss ich meinen Beitrag leisten. Und das ist, was kommt. Wie erlebe ich Durchbrüche? Gott hat mich berührt, Gott hat mich inspiriert, Gott hat mich hierher geschickt, Gott hat mich an einen bestimmten Platz gestellt, Gott hat mir bis hierher gebracht und jetzt muss ich weiter gucken. Lieber Gott, wie geht's jetzt? Wie erlebe ich einen Durchbruch in meinen Gebeten? Und ich sage dir eines, es kommt anders, als du denkst. Wenn Gott wirkt, kommt anders, als du denkst. Denn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Weißt du, da denkst du, Herr, gib mir Erfolg. Herr, schenk mir Erfolg. Ich brauche unbedingt Erfolg. Und weißt du, was der liebe Gott schenkt? Misserfolg. Ein Misserfolg nach dem anderen. Eine Schlappe nach der anderen. Eine Niederlage nach der anderen. Aber gerade in diesen Niederlagen sehen wir, wie Gott einen Durchbruch schafft. Du bist rausgeführt aus Ägypten, aus dieser Welt, aus dem Dunkeln, der Finsternis. Und du bist 10 Plagen, hast du schon hinter dir, wie die Israeliten. Und dann stehst du am Roten Meer und jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt kommt Pharao mit seiner ganzen Armee, eine Supermacht, eine Weltmacht, jagt dich. Und jetzt, du hast nur die Möglichkeit, entweder ins Meer zu rennen, in die Berge zu fliehen oder dich ergeben. Und wie erlebe ich den Durchbruch? Und die schrien, die Kinder Israels schrien, Moses, 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 Moses ist nicht. Die Ägypter, die sind schon hinter uns, die, ich höre schon die Peitschen und höre dir Pferde, ja, und alles dieses ganze Kriegsgeschrei, ich höre das. Dann sagt Gott, sei still. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. So, wie erlebt man Durchbruch? Und dann steht Moses vor dem Roten Meer, nimmt seinen Stab hoch und schlägt ins Wasser und das Meer teilt sich und der Weg ist gemacht. Und die gehen trockenen Fußes hindurch. Stille sein. Wie erlebt man Durchbrüche? Werde still. 2018. Werde still, einfach still vor dem Herrn und sag, Herr, du hast mich bis hierher gebracht, du hast mich rausgeführt aus Ägypten, du hast mich erlöst von diesem Pharao und jetzt stehe ich da. Die Lage ist noch so schlimm und noch so schlimm war sie noch nie, wie sie jetzt ist. Und genau das ist, wie erlebe ich Durchbrüche. Weißt du, wenn Durchbrüche kommen, da knistert es. Da gibt es Spannung im ganzen Gebälk. Da kommt schon irgendwo so ein kleiner Rinnsal. So, es geschehen so viele Dinge, das ist nicht der große Durchbruch, aber Herr, du siehst, es geht nichts mehr. Aber sei still. Es ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen verstehen, wie kommen Durchbrüche. Ich will zuerst noch ein paar andere Sachen noch ganz kurz erwähnen. Vielleicht wirst du schockiert, was ich jetzt sage. Aber Durchbrüche, echte, wahre Durchbrüche passieren eigentlich nicht für diese Welt. Die sind alles für oben bestimmt. Ich lese zum Beispiel, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und wir sind in seine Wunden geheilt. Und was erlebe ich? Da kannst du beten, so viel du willst. Und es passiert nicht viel. In aller Liebe. Deine Seele wird geheilt, dein Geist wird geheilt. Und weil dir geht so, wie es deiner Seele geht. Du bist glücklich, bist zufrieden, kannst alles tragen. Aber die echte Heilung, diese komplette Wiederherstellung, ist erst, wenn wir beim lieben Gott im Himmel sind. Ich werde nie vergessen, ich habe diesen einen Bruder gehabt, der war scheintot, der war mehrere Tage tot und kam zu sich und war Pastor in einer Baptistengemeinde in den USA und hat erzählt, im Himmel, er war im Himmel, war in der Gegenwart Gottes. Und was sah er? Er sah lauter vollkommene Leute. Und zwar Geschwister aus seiner Gemeinde. Er hat erzählt und hat, eine ganze Woche war er bei mir in der Gemeinde. Es hat mir gut getan zu hören, unsere Erlösung. Und da habe ich viel gelernt. Diese Erlösung, diese Heilung, diese Befreiung, diese Wiederherstellung, die ist nicht für diese Welt. Dann sagte, da steht eine Schwester und ich habe diese Schwester gut gekannt, sagte. Die war in meiner Gemeinde und die Amerikaner haben kein Geld für Zahnärzte und Krankenkasse und sowas. Dann steht die Schwester und sagt, Pastor, schau meine Zähne, ich habe alle Zähne im Mund. Und die hat sehr hässlich ausgesehen, ohne Zähne, sagt der Pastor. Ich habe sie gekannt. Und dann kommt ein anderer Bruder, ein Kriegsveteran und er sagt, Pastor, er kennt ihn und sagt, Pastor, schau her, ich kann Fußball spielen. Er hat ein Bein amputiert gehabt und er war vollkommen körperlich wiederhergestellt in der Herrlichkeit. Also du kannst nicht die Wunder Gottes wie hier erwarten unbedingt, sondern Gott kann Wunder tun, kann deine Leber heilen, kann deine Galle heilen, kann deine Lunge heilen, kann deine Augen heilen, vieles kann er heilen. Aber die komplette Wiederherstellung ist für den Himmel vorgesehen. Für den Himmel. Und für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter. Und wir sind bei Gott vollkommen. Und als ich das begriff, ich habe das bei meiner Frau erlebt. Also da kannst beten, da kannst machen, da kannst tun, was du willst. Es geht nicht vorwärts. Aber dann, wenn man weiß, ich gehe zum Herrn. Verstehst du? Ich lasse alles los. Meine unerhörten Gebete. Und ich weiß nicht, ob du unerhörte Gebete hast. Ich habe eine ganze Menge gehabt und habe noch immer viele unerhörte Gebete. Aber ich weiß, Gott ist ein Hörer der Gebete und er wird alle meine Gebete erhören. Wenn es nicht hier, dann drüben. Dann drüben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein ganzes Haus selig. Und weißt du, ich habe aufgehört zu ringen. Oh Heiland, rette meine Kinder. Wisch, segne meine Kinder. Sei du mit meinen Kindern. Ich weiß, ich habe sie Gott geweiht. Ich habe sie dem Herrn übergeben. Und jetzt ist es sein Geschäft, auf meine Kinder aufzupassen. Meine Kinder, verstehst, zu sich zu ziehen. Und er zieht unsere Kinder zu sich, auf seine Art und Weise. Und solange wir versuchen, und das ist meine Antwort, die ich hier weitergeben möchte, verstehst du, erwartete Durchbrüche, und zwar nicht für hier. Erwarte das, wenn du im Himmel bist, beim Heiland, du siehst deine ganze Familie, hältst an der Hand und sagst, Heiland, das sind die alle, die du mir gegeben hast. Alle. Und ich danke Gott, dass ich mein Leben nicht auf diesseits festlegen muss, sondern aufs Jenseits. Aber ich freue mich, wenn in diesseits auch was passiert. Und das ist Gnade, dass hier was passiert. Weißt, aber das, da lege ich mich nicht fest, da machst du dich kaputt. Du arbeitest dich zu Tode, wenn du nur denkst, nur hier, jetzt und heute. Das glauben so viele Christen, die Erlösung ist nur für jetzt und heute und hier. Nein, die ist für ewig. Aber es fängt heute an. Es fängt heute an. So, viele Menschen wollen das Reich Gottes sofort schnell auf Erden hier sehen. Wann wirst du Israel erlösen? Wann wird der Tempel wieder aufgebaut werden? Wann wird Jerusalem die Hauptstadt des Universums werden? Und dann sagt Jesus, euch gebührt nicht Tag und Stunde, die der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das war's. Weißt du, was Jesus sagt? Und es ist mir, weißt du, ja, als junger Christ, ich war so fanatisch, so verrückt. Jetzt, hier und heute, lieber Heiland, jetzt muss was passieren. Und wenn es nicht passiert, dann stimmt was mit mir nicht. Oder mit den Leuten, oder was auch immer. Weißt du, bis der liebe Gott mich beruhigt hat. Beruhige dich. Und dann hat er gezeigt, Johannes, wie lange hat es bei dir gebraucht, bis es gekommen ist? Bis das und dies passiert ist. Und dann hat der Herr mir gezeigt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden streiten für mich. Sondern dann hat der Heiland mir noch etwas gezeigt. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Mit der Wiedergeburt, mit der Bekehrung, mit der Geisterfüllung, mit der Taufe beginnt etwas Großartiges in mir. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin in der richtigen Richtung. So, der Teufel hat dem Herrn Jesus alle Reiche dieser Welt gezeigt. Das alles kannst du haben, wenn du dich ein bisschen bückst und in die Knie gehst und mich anbetest. Und der Herr Jesus hat nichts von diesen Reichen angenommen. Jesus lehrt uns zu beten. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und so weiter. Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig. Deine Errettung, deine Wiederherstellung passiert jetzt. Aber sie ist noch nicht fertig. Du kannst immer noch abfallen. Und wie viele Menschen bekehren sich und fallen ab? Demas hat die Welt lieb gewonnen, steht in der Bibel. Der hat nicht durchgehalten bis zum Schluss. Und viele halten nicht durch zum Schluss. Und was ist dann? Aber wenn du ein Kind Gottes bist, bist ein Kind Gottes und bleibst ein Kind Gottes. Wenn Gott dich in seine Hand eingraviert, eintätowiert hat, das geht nicht mehr raus. So, die Errettung, die Wiederherstellung passiert erst. Und jetzt bitte halte ich fest, was ich sage. Was ich gelernt habe, was mir groß geworden ist, erst wenn du zu Hause beim Vater bist. Und mir ist die Geschichte vom verlorenen Sohn so ein Schlüssel, was der Herr Jesus gesagt hat. Der verlorene Sohn hat am Schweinestall sich entschieden. Vater, vor dir und dem Himmel habe ich gesündigt und ich gehe jetzt nach Hause. Aber da war er noch nicht erlöst. Auch den ganzen Weg bis nach Hause, da hätte noch viel passieren können. Da hätte jemand aufhalten können und sagen, Freund, wo gehst du da hin? Das ist doch nicht so blöd. Verstehst du? Was? Der Teufel hätte ihn versucht und so weiter und abgehalten und verhindert. Aber nein, erst als der Vater ihn in den Arm genommen hat, gedrückt hat und geküsst hat, dies mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, war er erst erlöst, war er erst zu Hause, war er erst wiedergeboren, war er erst Kind Gottes wieder. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der Mensch ist auf Erden hier immer noch Flüchtling, immer noch Verirrter, immer noch Vertriebener, immer noch irgendwo verfangen, er muss evakuiert und befreit werden durch die Gnade Gottes und er muss jeden Tag neu errettet werden. Bitte, hören wir richtig zu. Ich muss jeden Tag neu errettet werden. Ich bin errettet, aber da klebe ich schon wieder an etwas fest. Da mache ich schon wieder was mit, was ich gar nicht mitmachen sollte. Oder da bin ich wieder irgendwo verstrickt. Unsere Einstellung und unser Glaube, unsere Errettung ist ein lebenslanger Prozess, ihr Lieben. Ein lebenslanger Prozess. Viele Menschen glauben jetzt, Halleluja, ich habe mich für Jesus entschieden. Das ist schön, du hast eine Entscheidung getroffen. Aber diese Entscheidung ist noch nicht die Vollendung. Viele wissen leider, das ist nicht, weißt du, auch die Heilung. Ich bin geheilt. Da Bruder Bill hat mich berührt, was weiß ich, oder Pastor Matthäus, irgendjemand hat mich berührt, mit Öl gesagt, ich bin geheilt. Aber Heilung ist ein Prozess, ihr Lieben. Und so ein lebenslanger Prozess. Du bist auch nicht von heute auf morgen krank geworden. Verstehst du? Du bist, ja, ist auch ein Prozess der Krankheit geworden, dass du so langsam abgenommen hast mit deiner Energie und Kraft. Und diese Wiederherstellung, diese Rückkopplung muss auch wieder Stück für Stück passieren. Es reicht nicht aus, einmal bekehrt, einmal getauft. Eigentlich müsstest du wie der Naaman 7-mal im Jordan getauft werden. Runter, 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 runter. Und erst als er das 7. Mal rauskam, weißt du, bei Gott hat es auch einmal genügt, aber erst als er das 7. Mal rauskam, da war sein Fleisch frisch und jung und wiederhergestellt. Auch die Wiedergeburt. Geschwister, für mich ist so groß geworden, auch die Wiedergeburt ist eine Aktion, eine lebenslange Aktion. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, muss ich sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Heute geht's wieder weiter. Heute nehme ich wieder die Stunden, wie sie kommen. Herr, jeder Tag hat seine eigene Plage. Ich mache mir keine großen Gedanken, wie geht's jetzt weiter. Ich sorge mich nicht, zerbreche mir meinen Kopf nicht. Mit seiner Gnade, mit seiner Hilfe schaffe ich's. Und dann sagt der Herr Jesus noch was ganz Interessantes von der Wiedergeburt. Weißt du, Johannes 3, da ist die große, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber die richtige Antwort, was Jesus über die Wiedergeburt sagt, das ist Matthäus 19, Vers 28. Diese große Wiedergeburt. Er sprach aber zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die hier mir nachgefolgt seid, ihr werdet bei der Wiedergeburt, bei der großen Wiedergeburt, wiedergeboren werden. Ihr. Und wann wird es sein? Wenn ihr des Menschensohn sitzen werdet, sehen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Aber das ist erst in der Ewigkeit. Ihr werdet wiedergeboren, wenn ihr sehen werdet den Menschensohn Jesus, wenn ihr vor ihm steht. Gewiss, wir sehen Jesus jetzt schon. Begegnen ihm jetzt schon, reden jetzt schon mit ihm. Er ist jetzt schon gegenwärtig. Aber ihr werdet ihn sehen auf dem Thron sitzen. Und dann heißt es weiter. Und auch ihr werdet sehen die 12 Throne, und werdet Israel richten, die 12 Stämme. Das ist alles auf Jenseits bezogen. Geschwister, lasst uns wieder nicht nur diesseits orientiert leben, sondern einfach unseren Horizont sprengen. Ein Stück weitergehen. Dieser Durchbruch, das ist dieser Durchbruch. Wenn du begreifst, aha, aha, das ist es. Solange wir nicht sterben, hör mir zu, werden wir auch nicht auferstehen. Nur der, wo gestorben ist, der wird auferstehen. Wenn er nur krank wird, dann kann er wiederbelebt werden. Verstehst du? Aber auferstehen kann nur einer, der wirklich tot ist. So auch die Wiedergeburt. Erst wenn du gestorben bist, kannst du wiedergeboren werden. So wie der Vater von seinem Sohn sagte, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er kam zurück. Aber da passiert noch etwas. Weißt du, wenn wir zu Gott nach Hause kommen, wir haben alles verplempert, verloren und vertan. Denk an diesen Jungen. Und der Herr Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann kann es aufgehen und Frucht bringen. Das sind Gedanken, die ich mit euch hier teilen möchte heute Abend. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann, er muss sterben. Das ist die Natur und die Natur lehrt uns, was die Wiedergeburt ist. Sterben. Und dann fangen wir an, Frucht zu tragen. So ein Weizenkorn trägt bis 10-mal Frucht. Oder 10 neue Körnchen. Wenn ich dran denke, muss die nächsten Tage irgendwann nach Süddeutschland fahren und meine 13. Enkelin segnen und Gott weihen, verstehst du? Aber guck mal, man hat sich vermehrt, zwei Leute. Aus 2 Leuten sind es 4 Leute geworden und aus 4 Leuten sind jetzt 13 Enkel geworden. Und ja, vielleicht kommen auch noch ein paar andere, verstehst du? Wir wissen es ja nicht. Und jetzt hat schon mein Urenkel geheiratet und der wird auch bald irgend mal so ein kleines Bambino haben. Also so multipliziert man sich. Aber zuerst mal muss man hergeben, loslassen. Bei der Bekehrung. Weißt du, ich möchte dich zur Nüchternheit zurückrufen und pfeifen, vielleicht darf ich das. In 1. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. So hat Luther übersetzt. Aber weißt du, was richtig heißt? Ist jemand in Christus, ein Neues ist im Werden. Also, du wirst jeden Tag neu. Jeden Tag wirst du erneuert. Dann kommt der Heilige Geist und sagt, Johannes, leg mal das ab. Und leg mal das ab. Du wirst erneuert. Wir werden von Tag zu Tag, nach Römer 12, wir werden tagtäglich erneuert. Ich bin so Gott dankbar für das alles, was in meinem Leben passiert ist. Als Christ, dann habe ich nur gemerkt, naja, ich bin verloren, ich brauche Jesus Christus. Aber dann kam die Feinheit. Jeden Tag hat der Heiland was Neues mir gezeigt. Dann hat der Heiland mir, weißt du, durch andere Leute, der Heiland hat andere Leute benutzt, um mir die Wahrheit zu zeigen. Ein Christ raucht nicht. Wir haben so einen derben Prediger in unserer Gemeinde gehabt. Weißt du, wenn der liebe Gott wollte, dass du rauchst, hätte er den Schornstein eingebaut. Und dann hat er so gewettet gegen das Rauchen. Ich habe gesagt, lieber Gott, das ist für mich keine Sünde bisher gewesen. Aber das, nachdem ich das gehört habe, habe ich gesagt, guck mal, der liebe Gott hätte mir einen Kamin einbauen können. Aber das hat er nicht gemacht. Und dann habe ich mich mit Gott beschäftigt. Soll ich es nicht? Und dann, je mehr ich mich damit, mit diesem Gedanken beschäftigt, keiner mehr hat mir gepredigt. Aber der Heilige Geist hat zu mir gepredigt. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird auch Gott verderben. Und euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du, ich habe mich erschreckt. Es ist nicht nur Rauchen, dann ist auch Trinken und Essen auch das Problem dann. Wer den Tempel verdirbt, den wird auch Gott verderben. Nur nebenbei. Und so, das ist Heiligung. Meine Bibel sagt, ohne der Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und ich sage euch eines, ich bin schon so viele Jahre Christ und ich bin immer noch nicht fertig. Entschuldigung. Ich denke, jetzt hast du alles geschafft, jetzt wirst du über den Berg. Ihr habt zwar viele Berge schon überwunden und viele Täler auch überwunden, aber da kommen noch ein paar neue Berge, bis ich das Ziel erreiche. Andere Schwierigkeiten. Und gerade in der Zeit, wo ich meine Frau gepflegt habe, wo sie gestorben ist, habe ich noch viel mehr gelernt, was ich in meinem ganzen Leben nicht gelernt hatte. Verstehst du? Sie begrenzen, kannst nicht mehr fortfahren, kannst nicht mehr, hast nicht mehr die Freiheit, musst alle 3 Stunden zu Hause sein. Da ist jemand von dir abhängig. Weißt du, das sind so Dinge gewesen, die haben mein Leben eingeschränkt. Und Herr, ich möchte aber dir dienen. Dann hat Gott zu mir gesagt, du dienst mir jetzt in einer anderen Form und Art und Weise. Verstehst du? Da hast du mal auf der Straße gepredigt. Da hast du mir gedient. Aber die Zeit ist vorbei, dass du auf der Straße predigst. Jetzt dienst du mir ganz anders. Jetzt gehst du durch den Staub durch als ein Diakon. Verstehst du? Du musst ganz neue Dinge lernen. Ich dachte, ich wäre fertig. Und ich denke immer, ich bin fertig, aber der liebe Gott hält mir dann so einen Spiegel vor und sagt, guck mal, da ist noch eine Runzel, da wachsen die Hörner. Du bist so widerspenstig, so ärgerlich oder bist ungeduldig. Da merkst du plötzlich, ach, da kommt zu vieles raus. Du bist entsetzt manchmal von dir selber. Ich bin noch lange nicht am Ziel, bin noch lange nicht fertig, bin noch lange nicht vollendet. Ich bin vollkommen. Also, mir fehlt gar nichts. Aber ich bin noch nicht vollendet. Und ich sage euch eines. Ich bin aufgebrochen nach Hause zu meinem Vater im Himmel. So wie der verlorene Sohn. Ich habe den Entschluss gefasst. Ich will Jesus nachfolgen. Ich verlasse diesen Schweinetrock, den Bauern da, die Verpflichtungen, die ich eingegangen bin. Aber ich bin noch nicht zu Hause. Und weißt du, wenn du dich entscheidest, so wie Israel, Ägypten zu verlassen, bist du durch das Meer gezogen, aber du bist noch nicht ins gelobte Land angekommen. Schade. Da sind noch so viele Meilen, die ich gehen müsste, um in das gelobte Land anzukommen. Mein Thema ist heute, erlebe den Durchbruch. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Und es sind oft Kleinigkeiten. Und ich bin Gott so dankbar für die Kleinigkeit in meinem Leben. In den Kleinigkeiten habe ich Durchbruch erlebt. Das brauche ich nicht mehr, das habe ich überwunden, das ist passé, das ist nicht mehr nötig und so weiter. Stück für Stück, dass ich so Dinge erlebe, die sind abgefallen. Aber ich bin noch nicht fertig. Ein Neues ist im Werden. Du kommst in eine ganz andere Lebensphase. Und Jesus hat gesagt, es ist alles vollbracht, der Preis ist bezahlt, du bist freigekauft, da ist nichts mehr zu deiner Erlösung hinzuzufügen. Aber der Durchbruch ist noch gar lange nicht da. Dann sagt er doch zum Petrus, der Petrus folgt schon 3 Jahre lang dem Heiland nach. Muss vorstellen, 3 Jahre lang. Und dann sagt Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Verstehst? Stärke deine Brüder. Und Ich frage mich, wo war die Bekehrung des Petrus? Bei seiner Taufe irgendwo beim Johannes? Nein, wenn du dich denn mal eins bekehrst, als er seinen Herrn verleugnete, er glaubte, ach, ich bin stark, ich schaff das. Und er steckt seinen Dolch noch mit rein in die Tasche und dann geht er und folgt sogar im Hof des hohen Priesters und denkt, ich schaff das. Und dann kommt so ein kleines Mädel und dann sagt er, du, ich glaub, dich kenne ich. Hast du nicht bei der Brotvermehrung das Brot ausgeteilt? Ich kenne dich. Nein, Mädchen, hör doch auf mit diesem Unsinn. Du siehst, der mit dem Heiland 3 Jahre lang mitgetippelt ist, Zeichen und Wunder gewirkt hat, der verleugnet bei einem kleinen Mädchen, die sowieso nichts zu sagen hat. Ja, ich kenne dich nicht. 3-mal verleugnet er nicht vor dem hohen Priester und nicht von irgendeinem Soldaten, sondern vom kleinen Mädchen, vom Kind. Du warst auch dabei. Und da fängt er an zu weinen. Jesus schaut ihn an und dann der Gockel da hinten, der kräht und er weint bitterlich und sagt, oh Heiland, was für ein Waschlappen bin ich. Ich dachte, ich könnte, das waren auch die anderen Jünger, auch der Thomas. Auch der Thomas sagt, und wenn wir alle sterben müssen, wir werden dich nicht verlassen. Und was ist? Die hauen alle ab. Und der kleine Johannes da, der dabei war, der verliert sogar sein Nachthemd. Oder der Markus. Und er flieht nackt, verstehst du? Und Jesus sagt, lass sie alle gehen. Weißt du, was das bedeutet? Nachfolge, Bekehrung. Und dann passiert die Stunde, als der Heiland aufersteht. Und das Erste, was der Heiland sagt zu den Frauen, geht nach Hause und grüßt mir Petrus. Sagt ihm, hallo, ich lebe. Und dann kommt der Herr Jesus zum Petrus und sagt, Peter, hast du mich lieb? Ja, der weiß, was er sagt. Hast du mich lieb? Der hat ihn nämlich lieb gehabt. Er wollte ihn lieb haben, aber er konnte von sich aus nicht lieb haben. Und genau das ist der Durchbruch. Und das ist das, was der Heilige Geist uns schenken möchte. Von uns aus können wir gar nichts. Können wir weder beten, noch singen, noch den Herrn lieben, noch zwei Gottes bauen, gar nichts. Die Schwachen tragen, wir können gar nichts. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Ich habe dich lieb, wirklich, ehrlich, ohne Übertreibung. Ich wäre sonst gar nicht mehr hier. Ich habe dich lieb. Und dann fragt der Herr, das dritte Mal, obwohl der Herr uns kennt, obwohl er unser Herz sieht, Peter, hast du mich lieb? Und dann wird Petrus traurig, dass der Herr ihn 3-mal fragt. Das ist diese Stunde der Bekehrung, Seele, Geist und Leib. Hast du mich lieb? Weißt du, das Schöne dabei ist, dass der Herr uns lieb hat. Ob wir ihn lieb haben, ist nicht immer gesagt, aber er hat uns lieb. So, der verlorene Sohn, der kam nach Hause und da war alles schon bereit, die haben ihn erwartet, aber für ihn gab es keinen Rückwärtsgang. Er konnte nicht mehr zurückgehen. Der Vater hat ihn festgedrückt, dieser mein Sohn ist lebendig geworden. Unser Durchbruch ist, wenn wir das Ziel erreichen, am Ziel sind, beim Heiland sind, erlöst sind. Wenn wir in der Ewigkeit sind. Deshalb, du musst keine Angst vor der Ewigkeit haben. Die Ewigkeit, ja, ist der Platz, wo du zu Hause bist. Der Durchbruch. Solange ich im natürlichen Leben lebe, kann ich jederzeit schwach werden. Kann ich jederzeit den Herrn verleugnen. Kann ich jederzeit den Rücken kehren, so wie Demas, wie ich vorhin sagte. Und die Welt wieder lieb gewinnen. Der Demas ist auch nicht verloren. Weißt du, der hat für den Herrn gewirkt und für den Herrn gearbeitet. Aber es ist zu schwer geworden. Markus ist auch zurückgekehrt. Markus, die Berge, was der Bruder Paulus, der hetzt und jagt und treibt und stresst mich. Ich bin ein bisschen leicht beseitigt. Ich kann das nicht, alles, was der da macht. Und er geht zurück. Er ist schwach geworden. Verstehst du, wir urteilen und kritisieren manchmal Menschen, die schwach werden, die aufgeben, die was anderes machen. Gott hat uns lieb. Und was ist aus dem Markus geworden? Später schreibt Paulus und schickt mir den Markus, der war mir ein großer Segen. Verstehst du? Schickt mir den Markus wieder. Und der Markus war wirklich ein Segen. Weißt du, der hat das Markus-Evangelium geschrieben. War gebildet. So. Du willst dem Herrn Jesus nachfolgen. Du willst das Ziel erreichen. Du sehnst dich nach einem geistlichen Durchbruch. Und ich weiß, wovon wir sprechen. Und ich möchte das, was Gott mich gelehrt hat, möchte ich ein Stück weit euch geben. Weißt du, was Gott mir gelehrt hat, so wie der reiche Jüngling? Was muss ich tun, um selig zu werden? Was muss ich tun, um das Himmelreich zu erreichen? Was muss ich tun, um gesegnet zu sein? Und was sagt der liebe Heiland? Halte die Gebote. Ja, Herr, die halte ich schon von meiner Kindheit an. Ehre Vater und Mutter, das tue ich. Kein Problem. Und sagt, der Herr Jesus ist gut, ein guter Israelit, ein echter Israelit, der hält die Gebote, der versündigt sich nicht, der macht keinen großen Fehler. Aber dann guckt er an, so seine Armbänder, seine Fingerringe, vielleicht einen Ohrring und Nasenring noch gehabt oder sonst noch was, da so viel Schmuck und hat er fein angezogen und er sieht, das ist kein armer Bub, das ist ein gebildeter Junge, ein anständiger Junge und ein reicher Mann. Jüngling, geh hin und verkaufe alles, was du hast. Geh hin und verkaufe alles, was du hast. Weißt du, du wirst einen Durchbruch haben. Du wirst in den Himmel kommen. Verkaufe alles, was du hast. Ja gut, das werde ich, kann ich machen. Aber weißt du, der Herr Jesus hängt noch eine andere Bitte dran. Und gib das ganze Geld den Armen. Wenn du den Armen das Geld auf der Straße verteilst, kriegst du nichts mehr zurück. Das ist aufgegessen. Das ist verbraten. Das ist verloren. Und dann komm und folge mir nach, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Verstehen wir, was Durchbruch ist? Verkaufe alles, was du hast. Hart. Gib alles her. Verteile das Geld an die Armen, dass nichts mehr da ist und dass du nichts mehr zurückfordern kannst. So wie der verlorene Sohn, du hast alles verplempert, alles vertan, alles versoffen, alles verfressen. Ist nichts mehr da. Ist für immer verloren. Es gibt kein Zurück. Der Durchbruch kommt. Der Durchbruch kommt. Weißt du, er hat sein ganzes Vermögen hätte aufgeben sollen. Und bei dem reichen Jüngling lesen wir, dass der ging traurig davon. Und da sogar die Apostel dastehen und sagen, Meister, wer kann überhaupt selig werden? Und weißt du, was der Heiland sagt? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Durchbruch. Du wirst Durchbruch erleben. Das ist mehr als nur fromme Sprüche oder fromme Gedanken. Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen und komm und folge mir nach. Als armer Bub, als armer Mann, als nothing. Kommst du zurück und diene mir, ohne Besitz. Und jetzt kommt die Geschichte beim verlorenen Sohn. Und deshalb mache ich diesen verlorenen Sohn. Und was ist ein echter Durchbruch? Der verlorene Sohn hat nichts mehr. Jetzt kommt er nach Hause. Er lebt von dem, was er mit seinen eigenen Händen verdient und von dem, was der Vater hat und sein älterer Bruder. Er hat sonst nichts mehr. Alles andere ist vertan, verloren. Er wollte ja nur ein Tagelöhner sein. So viel, was er halt für den Tag verdient. Ist kein Vermögen mehr da. Aber der Vater sagt, nein, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er lebt jetzt auf Kosten von Bruder und Vater, dieser verlorene Sohn. Geschwister, und das ist das Geheimnis des Glaubens. Weißt du, ich lebe von der Gnade des Bruders und von der Gnade Gottes, des Vaters. Das ist Durchbruch, wenn du das gelernt hast, von der Gnade Gottes zu leben und von der Gnade der Geschwister zu leben, der Nachbarn. Und was es auch immer ist, wer dieser Bruder auch ist, auf Kosten deines Nächsten. Es ist nicht einfach, von der Gnade zu leben. Es ist nicht einfach. Es ist sehr demütigend, wenn du nicht mehr hast. Und damals gab es doch keinen Kredit, keine Bank und kein Dispo und sonst den ganzen Quatsch. Verstehst du? Konntest nicht sagen, jetzt geh zur Bank oder überziehe mein Konto. Was du hattest, das hattest du. Und was du nicht hattest, das hattest du nicht. Weißt du, was es bedeutet, von der Gnade zu leben? Du musst gestorben sein. Du musst am Ende sein. Hast keinen Anspruch auf nichts, auf gar nichts. Ab deiner Heimkehr, ab deiner Erlösung, ab deiner Anstellung am Hause des Vaters lebst du von der Gnade? Fast nichts. Begreif, das ist Durchbruch. Ich lebe nur von der Gnade Gottes. Dann wirst du dich auch nicht was einbilden. Da wirst du dich auch nicht stolz sein. Ja, das gehört mir. Ich habe einen Anspruch. Ich habe hier Prediger gehört. Weißt du, von dem Wohlstandsevangelium. Ja, wir haben einen Anspruch. Weißt du, seit meiner Bekehrung, ich habe überhaupt keine Ansprüche mehr. Ich kann gar keine Ansprüche stellen. Ich habe keinen Anspruch auf irgendeine Segnung, auf eine Verheißung oder sonst was. Alles, was ich habe, ist Gnade. Unverdiente Gnade. sein Recht. Nein, ich habe kein Recht mehr. Also ich habe meine Rechte abgegeben, verloren, verplempert, vertan. Wenn du jetzt was haben willst, dann musst du dir entweder erarbeiten, hart erarbeiten, erwirtschaften und dergleichen, damit, wenn du dir was leisten möchtest, oder deinen Vater bitten, oder deinen Bruder bitten, könntest du mir helfen, könntest du mir beistehen, könntest du mich ein bisschen fördern. Vater, könntest du was mir geben? Ich bin jetzt von dem Vater und meinem Bruder abhängig. Und von mir selbst, was ich jetzt erwirtschafte. Aber so ein Tagelöhner kriegt gerade das, was er gerade zum Essen braucht. Und eine Schlafstätte. Und dann kann er wieder gehen. Du bist jetzt voll von deren Erbarmen abhängig, angewiesen über ihre, du bist abhängig von ihrer Großzügigkeit, für Mitleid, von ihrer Gunst. Du bist abhängig. Das ist geistlicher Durchbruch. Wenn du das mal kapiert hast, das mal begriffen hast, ich bin abhängig. Abhängig vom Vater im Himmel. Abhängig von meinen Geschwistern. Denn in der Bibel heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so diene einer dem anderen. Und niemand soll denken, er ist besser, er ist feiner, er ist geiler, schärfer. Was weiß ich, der, weißt du, was wir manchmal so denken und uns einbilden? Wir sind alles Gnadenkinder. Verstehst du? Alles Gnadenkinder. Das ist der geistliche Durchbruch in der Lehre Jesu. Morgen werden wir über die Sendschreiben ein bisschen Gedanken machen, aber heute möchte ich ganz kurz über die Seligpreisung machen. Nur ein paar Gedanken. Matthäus 5, da heißt es, gleich als die erste Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Willst du das Himmelreich annehmen, musst du geistlich arm sein, was das alles immer heißt. Total abhängig von Gottes Güte, von Gottes Erbarmen und von dem, was die Geschwister dir geben. Was sie zur Verfügung stellen. Der Heiland kann nur das segnen, was die Brüder und Schwestern dir zur Verfügung stellen. Gibt ihnen zu essen, heißt es in der Bibel. Ja, aber Herr, wir haben nur 5 Brot und 2 Fische. Es ist okay. Lass es durch die Hände Jesu laufen und du wirst sehen, Tausende werden satt werden damit. Die Grundlage der Seligpreisung ist hier dieses zentrale Thema. Selig sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Ihnen. Der geistlich Arme, der lebt nur noch von der Gnade. Der lebt nur noch von der Gnade. Der geistlich Arme lebt, was im Himmel ist. Ihnen gehört das Himmelreich. Und was dort zusteht, eigentlich, er hat, der Arme hat überhaupt hier kein Anspruch. Von wegen Sozialamt oder was weiß ich, irgendein Amt. Der Arme hat überhaupt keine Rechte damals gehabt und heute auch nicht. Der geistlich Arme, der lebt von dem, was Gott ihm gibt. So wie bei den Spatzen. Der macht sich keine Gedanken, der lebt in den Tag hinein. Der geistlich Arme bleibt das, was Gott aus ihm gemacht hat. Ja, ich habe nichts, aber ich weiß, Gott wird mich versorgen, er wird mich durchtragen, er wird mich führen. Und Jesus ruft seine Jünger, kommt, folgt mir nach. Und weißt du, was dann passiert? Petrus verlässt seine ganze Genossenschaft, die Fischersnetze, sein Vater, sogar seine Frau, Fieber bekommt, Kopfschmerzen. Und die Schwiegermutter, Kopfschmerzen. Wie geht es mit meiner Tochter weiter? Wer ernährt sie jetzt, wenn der dem Heiland nachrennt? Wir sehen, was alles passiert, wenn wir eine ganze Sache mit Jesus machen. Wegen anderem noch Kopfschmerzen, Fieber und vieles andere mehr. Aber wir erleben den Durchbruch. Und in der Zeit haben sie so viele Dinge erlebt. Heiland, wir haben dir so viel verlassen. Und was wird uns dafür? Und weißt du, was der Jesus sagt? Hundertfältig wird es euch wieder vergolten werden. Und das ewige Leben noch dazu. Das ist nämlich, was auf uns wartet. Was unsere Seligkeit ausmacht. Und das ist das Ziel der Nachfolge. Geschwister, es ist schön, gläubig zu werden. Aber der Herr Jesus will nicht nur Gläubige haben. Jesus will nicht nur Bewunderer haben. Er will nicht nur Fans haben, die so für Jesus schwärmen. Weißt du, wenn es darauf ankommt, schwärmt keiner mehr für Jesus. Weißt du, was der Herr Jesus sagt? Wer nicht allem absagt, was er hat, kann er nicht mein Jünger sein. Uiuiuiuiui. Wer nicht allem absagt, überleg einmal, wer nicht allem absagt, was das alles heißt, denk an den reichen Jüngling. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Da hast du nichts mehr. Verkaufe alles, was du hast, wer nicht allem absagt. Nur so kannst du in das Reich kommen, wenn du alles loslässt. alles loslässt, dass du die Leute laufen lässt, dass du deine Hobbys laufen lässt, dass du, weißt du, dass du dich nicht mehr wichtig nimmst. Lass los. Gott will nicht, dass du arm bist. Gott will glückliche Menschen haben. Aber er will freie Menschen haben. Freie Bürger. Lass los von allem. Bewusst absagen. Ich kann haben, ich kann nicht haben. Ich kann sein und ich kann nicht sein. Matthäus 5, Vers 19, wenn du weiterliest. Nur so erlangen wir die Vollkommenheit. Du sollst vollkommen sein, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Aber geistlich arm werden. Nur so wie Gott. Und schau in Matthäus 5, ab Vers 3, diese ganzen Seligpreisungen, die geistliche Armut. Dann selig sind die geistlich Leid tragen, die traurig sind. Über was? Über sich selber traurig sind. Die trauern nicht, weil sie jemand betrauern, weil jemand verstorben ist. Nein, die Leid tragen. Herr, ich möchte, aber Gott, du siehst, ich schaff's das doch nicht. Ich taug nicht. Selig sind die Sanftmütigen, die Friedfertigen, die Barmherzigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Verstehst? Alles, was in mir drin ist, das hängt mit mir zusammen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Weißt, du willst, dass die Leute großzügig dich behandeln, behandeln die Leute auch großzügig. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen auch so. Ich muss von mir aus Barmherzigkeit üben. Auch wenn ich schon viele Jahre Jesus nachfolge, ich muss immer diesen neuen Babys in Jesus barmherzig sein. Verstehst du, die machen immer noch in die Windel. In aller Liebe. Selig sind die, die reines Herzen sind. Die werden Gott schauen. Aber du kannst reines Herz erst dann bekommen, wenn du alles losgelassen hast, alles aufgeräumt hast, überall Ordnung gemacht hast in deinem Leben. Bei den meisten Leuten ist keine Ordnung. Da ist ein Chaos durcheinander, nicht aufgeräumt. Selig sind, und jetzt noch kommt noch ein paar Seligpreisungen. Ich will nicht auf die Details eingehen. Selig sind die, die Verfolgung leiden. Leidest du Verfolgung? Weißt du, du betest, Herr, verschone mich vor dem ganzen Gesindel vom Antichristen, vom den Dämonen. Weißt du, der Teufel verfolgt dich. Je ernster du mit dem Heiland meinst, desto schlimmer ist er hinter dir her, krallt dir sich an die Verse. Selig sind die, die da Verfolgung leiden. Und weißt du, diese Tage habe ich mir so viel Gedanken gemacht, was ist der ganze Inhalt der Seligpreisungen, des Evangeliums, des Glaubens? Und da komme ich auf einen Punkt nur: Liebe. Liebe. Barmherzigkeit ist Liebe. Hier Reinheit, Frieden stiften, die der Frieden stiften werden, Kinder Gottes heißen. Also Liebe. Das ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Weissagung wird vergehen. 1. Korinther 13. Wunder und Zeichen werden aufhören. Glaube wird aufhören. Wenn du mal im Himmel bist, brauchst du den Glauben nicht mehr. Da brauchst du keine Hoffnung mehr. Da brauchst du keine Geduld mehr. Da brauchst du all diese Dinge nicht. Die ist alles schon passiert. Das ist alles hinter dir. Das Einzige, was zurückbleibt, hast du mich lieb. Wahnsinn. Hast du mich lieb? Das ist geistliche Reife. Und eigentlich sollten wir in der Liebe Gottes reifen. Und das ist das große Gebot überhaupt im Evangelium. Oh, halte die Gebote. Ja, ich halte sie von Anfang an, hat der Jüngling gesagt. Oh ja, was sind diese Gebote? Vater und Mutter ehren. Aber eigentlich, Jesus gibt uns ein neues Gebot, ein ganz anderes Gebot. Eigentlich, das ist alles zusammengefasst. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus allen deinen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Halleluja. Du sollst Gott lieben. Und dann lieb dich selbst und dann lieb den anderen. Lieb den anderen genauso, wie du dich selbst liebst. Barmherzig, mitleidig und. Erlebe den Durchbruch. Sieh dich, wie Gott dich sieht. Nicht, wie die Menschen dich sehen. Weißt du, die Menschen, die denken, Mensch, der ist ein geistlicher Bruder, eine geistliche Schwester. Weißt du, die Menschen, die sehen nicht das Herz. Aber Gott sieht das Herz. Gott sagt zu einer Gemeinde, und das ist erstaunlich, in der Bibel, eigentlich sagt er Verschiedenes zu verschiedenen Gemeinden, aber du kannst alles so für dich selber nehmen. Du bist arm, du bist schwach, du bist klein, aber du weißt nicht, wie stark du bist. Du bist arm, klein, Aber du bist reich. Du hast mein Wort bewahrt. Bist mir treu gewesen bis zum Schluss. Du kleine Herde, euch ist das, auf euch ruht das Wohlgefallen des Vaters. Er will euch das Reich geben. Du bist arm. Schau nicht auf das, was draußen ist, was um dich herum ist. Schau, was du in dir bist. Oh Gott, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Jesus, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Du bist vor der Welt klein. Aber bei Gott bist du groß. Du wirst in der Welt nicht ernst genommen. Aber Gott nimmt jedes Wort, das du aussprichst, so wie ein Senfkorn. Was soll es mit diesem kleinen Körnchen da? Es geht um deinen Nagel sogar. Was soll es aus dem werden? Aber dieses Senfkraut oder Senfkorn, das wächst, das wird ein großes Gewächs. Wie ein Unkraut, verstehst du, dass sogar die Vögel des Himmels können sich niederlassen. Weißt du, was wächst, was Gott draus macht? Du kleine Herde. Und in der Bibel ist immer erstaunlich, was die Bibel ist. Weißt du, wenn man so zwischen den Zeilen liest. Ich lese nicht immer die Zeilen der Bibel, sondern auch, was zwischen den Zeilen steht. Und es wird ein Überrest übrig bleiben. Überrest, weißt du, was das ist? Ein Rest vom Rest. Und auch beim Volk Gottes ein Überrest. Und durch diesen Überrest und durch das, was noch übrig bleibt von dem Rest, davon wird das Reich Gottes groß. Wie diese Senfkorn. Du bist menschlich gesehen schwach. Stöhnst und jammerst und seufst und krabbelst, hast Schmerzen, alles möglich. Aber in Wirklichkeit bist du zäh. Bist du unüberwindbar. Bist du stark. Weißt, die Leute, die viel jammern, die sind zäh. Die sind zäh in aller Liebe. Wenn ich so Leute beobachte, die Probleme haben, Schwierigkeiten, die haben gelernt, sich durchzusetzen, sich zu verwirklichen. In Wirklichkeit bist du stark. Was zählt, ist nicht wirklich, was um dich herum passiert, sondern was du wirklich bist. Du bist schwach, aber du bist stark. Warum? Paulus, der Herr sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sei nicht so verheult. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das ist eine Tragödie, dieses Angeberhafte. Schau doch, was der Pastor, was der Bruder, was die Schwester macht. Oh, wie geistlich die sind. Oh, die heben ab. Kennst du nicht solche Leute? Da denkst du, die fliegen. Aber der Teufel versucht, die Menschen zu täuschen. Auch diese kleine Herde, diese Minderheit, da. Weißt du, der Teufel und die ganzen Sünde und so weiter, die Gottlosen, die Schwulen, wir sind viele. Verstehst du, wenn du genau anguckst? Die sind gar nicht so viele. Dämonen sagen, wir sind viele. Verstehst du? Und wenn du wirklich fragst, wie viel seid ihr denn? Dann sind es irgendwann fünf. Wir sind viele. Das ist alles nur Angeberei. Das Protzige, das Großkotzige und Großschnäusige. Und Großmäulige, wir sind viele, wir sind stark. Wenn du darauf ankommst, drückst du auf den Knopf und die sind weg. Ich denke noch, war mal zeitlang begeistert von diesem Cassius Clay, diesem Boxer. Verstehst du, da hat er ausgerufen, ich bin der Größte. Und was ist aus diesem Größten geworden? Der starb an Parkinson. Verstehst du, ich bin der Größte. Gott sieht das Herz an, nicht was wir für Sprüche klopfen. Ich schaff das, denk an Petrus, ich bin der Größte. Geistlich arm zu sein, bedeutet sich bewusst sein, ich brauche Gott, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche jeden Tag ein neues Wort von dir, frisches Wort von deinem Thron. Ohne dich kann ich gar nichts tun, ohne dich bin ich nichts, gar nichts. Das ist geistlich arm sein. Ohne ihn werde ich nicht wachsen. Wenn der Heilige Geist mir nicht hilft, uns nicht hilft, 2018, wir werden nicht vorwärts gehen. Ohne ihn ist alles wie die Katz. Ohne ihn ist alles wertlos. Ist meine ganzen Reden, meine ganzen Werke, alles ist nur noch Strohdreschen. Ohne ihn kann ich nichts tun. Was hat Jesus gesagt? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Aber mit dem Gott, mit dem Herrn, wenn Gott mit uns ist, bist du immer in der Mehrzahl, auch wenn du Mutterseelen allein bist. Bist du in der Mehrzahl? Die meisten verstehen die Wirklichkeit nicht. Die wenden die Wahrheit Gottes falsch an. Glückselig sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja. Das bedeutet, du hast einen lebendigen Geist. Diejenigen, die ihre Bedürftigkeit sehen, die sind im Reich Gottes. Die haben das Reich Gottes in sich. Die wissen, ich habe noch nicht alles. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich kämpfe. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, diesem himmlischen Kleinod. Das ist geistlich arm sein. Wir können viel weiter sein, Geschwister. Geistlich. Wir können schon Riesen sein. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir können noch diese Goliath noch gar nicht so richtig aufnehmen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Erlebe deinen Durchbruch. Weißt du, sieh, wie sich Gott in deinem Leben Stück für Stück verwirklicht. Es ist zwar alles noch mager und wenig. Sieh dich, wie du geistlich stehst, und zwar mit den Augen Gottes, nicht mit deinen Augen. Mit deinen Augen bist du verloren. Aber wie Gott dich beurteilt. Willst du wissen, was Gott über dich denkt? Frag ihn. Frag ihn. Frag nicht den Pastor. Frag nicht deinen Seelsorger. Frag nicht die Geschwister. Sondern, Herr, was denkst du von mir? Wie schätzt du mich ein? Und der Herr wird nur eine Frage stellen. Hast du mich lieb? Das ist alles. Nicht bist du bekehrt? Hast du die reine Wahrheit? Hast du mich lieb? Weißt du, und Gefühle täuschen uns. Denn wir sehen uns immer gerne, wie wir uns gerne sehen möchten oder wie die anderen uns sehen möchten. Aber wie sieht Gott mich? Die Gefühle täuschen uns. Gott versorgt die Armen, die Bedürftigen, die Schwachen, die Kleinen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken, steht in meiner Bibel. Ja? Du fragst dich manchmal, warum erlebe ich nichts mit dem Heiland? Das ist eine gute Frage. Also, wir denken oft, ja, das kann ich selber machen. Die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Mensch, kein Problem. Muss nur zur Bank gehen, Kreditkarte reinstecken, eine richtige PIN-Nummer eingeben und ich hebe vom Konto was ab. Aber weißt, die geistlich Armen sind abhängig. Da ist nichts drauf. Ihr habt zu wenig eingezahlt. Verstehst du, wenn du was abheben musst, musst du auch was einzahlen. Aber die Armen, die Gescheiterten, die fehlgeschlagen haben, die werden gesegnet. Ich werde nie vergessen, bei Heilbronn wohnte ein Ehepaar. Der Mann war Geschäftsführer oder hat eine deutschlandweite Firma gehabt. Also Chips hat er da verkauft, vermarktet, hier von, was weiß ich, durch ganz Deutschland. So. Und die Frau, wenn sie ins Gottesdienst war, betet für meinen Mann, dass mein Mann Erfolg hat. Mein Mann braucht unbedingt Erfolg. Er muss Erfolg haben. Betet für meinen Mann. Und irgendwo haben wir eine Prophetie gehabt in der Gemeinde, dass der Herr gesagt hat, nicht der Erfolg ist, was deinen Mann durchträgt, sondern der Misserfolg bringt ihn auf die richtige Spur. Misserfolg! Und was ist passiert? Der hat Misserfolg gehabt, ist krank geworden und so weiter. Der ging in keinen Gottesdienst mehr. Der hat sogar Bibelschule besucht mal. Der wollte mal Prediger werden. In seiner Familie sind einige Pastoren. Aber da hat Gott aufgegeben, nur seine Chips, dass überall platziert, richtig platziert sind. Und dann wird er krank, schwach, gebrechlich. Hat nicht mehr das Einkommen, kann sich nicht mehr den Luxus leisten. Das Haus wurde verpfändet. Misserfolg. Und weißt du, was da passiert ist? Der ist schön zum Heilen gekommen. Und es ist wichtiger, zum Heilen zu kommen, beim Heilen zu bleiben, als Erfolg zu haben. Was nützt der ganze Erfolg? Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das ist alles umsonst. Und jetzt, ich freue mich, ich bin in Kontakt noch ein bisschen mit diesen Leuten, und zwar, ich freue mich immer wieder, ihm geht es geistlich gut. Finanziell vielleicht nicht so blendend, verstehst du? Aber der kann ja leben. Ist ja sowieso jetzt schon Rentner inzwischen. Verstehst? Ach, aber Erfolg. Was ist wahrer Erfolg, Geschwister? Was ist wahrer Durchbruch? Weißt du, die Armen, bei denen alles schief gegangen ist, alles, wo daneben ging, die erfahren geistliches Leben. Die erfahren die Gnade. Oh Gott, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Die am ganz anderen Standpunkt, ganz andere Orientierung. Geistlich arm zu sein bedeutet, ein Lehrling zu sein, in der Schule Gottes zu sein. Ja, du hast noch eine ganze Menge zu lernen, wenn du geistlich arm bist. Wie komme ich dazu? Weißt du, da ist, bist nicht zu nichts zu schade. Ach, doch fang mal als Tellerwäsche an. Arm zu sein in Bezug auf meine Fähigkeiten. Herr, ich bin von deiner Gnade abhängig. Wenn du das Haus nicht baust, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Herr, wenn du die Stadt nicht bewachst, da wacht der Wächter umsonst. Auch wenn es voller Kameras überall aufgebaut ist. Ohne den Geist Gottes kann ich nichts. Weißt du, wir haben dieses Lied Sternen, auf den ich schaue. Und da heißt es immer, alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Das ist Durchbruch, wenn du das kapierst, begreifst, erfährst. Alles Herr bist du. Brot, von dem ich lebe. Weg, auf dem ich gehe. Stab, an dem ich mich schütze. Alles Herr bist du. Verstehst du, was Durchbruch ist? Du hast nichts mehr. Du hast keine Familie mehr. Du hast kein Haus mehr. Du hast kein Vermögen mehr. Aber du hast den Herrn. Alles Herr bist du. Erst wenn der Heilige Geist über einen kommt und die Kontrolle und die Herrschaft über einen Menschen übernimmt, dann wird er ein anderer Mensch. Alles Herr bist du. Und plötzlich spürst du diese übernatürliche Hilfe. Da tut sich eine Tür auf, da tut sich eine Tür auf, da habe ich eine Möglichkeit. Da kocht jemand zu viel und dann sagt, haben Sie nicht Interesse? Weißt du, ich wusste nicht, was Bürgel ist. Als wir hier nach Berlin kamen, plötzlich steht eine Frau aus Türkei oder wo sie kam bei uns in unserem Haus am Hafenplatz und dann, sie hat gewusst, dass wir Christen sind, denn wir haben diese Hanna gehabt, weißt du, die Hanna, die ganz liebe Schwester war sie. Als wir eingezogen sind, sie bringt mir ein Ständchen im Hof und lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Und da hat sie mit ihrer Gitarre gespielt. Sie hat ja überall mit der Gitarre gespielt, war durch die BZ und überall in Berlin bekannt. Und diese Hanna hat gespielt und dann fragten die Leute, wo wollen sie hin? Sie hat im Sandkasten dabei den Kindern, lasst die Herzen immer fröhlich und an Gott ist die Liebe, diese alten Lieder gesungen. Und diese Türken oder eine Kurdin oder was sie auch war, die hat ein Herz für uns bekommen, denn sie hat gesehen, die Frau kommt zu uns in die Wohnung nachher und so weiter. Dann bringt sie uns Bürgel. Die sagt, ich habe heute so viel gekocht, du gestern sind nicht gekommen. Könnten Sie das verbrauchen? Sie haben ja 4 Kinder, verstehst du? Und wir haben es zuerst nicht gewusst, aber das hat so gut geschmeckt. Und dann haben wir uns bedankt, die Schüssel wieder zurückgebracht. Dann hat sie regelmäßig so, wenn wir von Gottesdienst kamen, immer wieder mal ein bisschen mehr gekocht, immer Bürgel. Oder immer gute Zutaten dazu. Weißt du, Gott versorgt einen. Und wir waren nicht so schade, uns davon eine Kurdin zu versorgen zu lassen. Gott war gut. Wir haben noch gar keine Gemeinde richtig gehabt, kein großes Einkommen gehabt, aber Gott versorgt mit, ja, Kurden. Oder anders nicht. Muss nicht so pingelig sein. Ja, ich nehme von Ausländern nichts an. Ich lebe, die sind auch Menschen. Und Gott liebt die Menschen. Halleluja. Egal, wo sie herkommen. Und wenn du bist dankbar, guck mal, der Elia wurde von Raben versorgt, das sind Geier. Die essen verwestes Fleisch, Leichenfresser sind das. Und Elia hat es angenommen, 18 Monate wurde von Geiern versorgt. Glaub doch nicht, dass die Rinder nehmen oder was weiß ich. Ja, versorgt. Später wurde er von der Witwe versorgt. Das ist der Durchbruch, wie Gott einem hilft. Und er hat uns wunderbar geholfen, durch die verschiedenen Situationen. Wenn du bettelarm bist, in geistlichen Dingen, Gott versorgt dich mit übernatürlicher Art und Weise. Aber wenn du sagst, yes, wir kennen, dann merkst du, dass du plötzlich bald gar nichts mehr kannst. Ich brauche dich alle Zeit. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Ich kann nicht sagen, yes, wir kennen. Jesus sagt zu Petrus, wenn du mal älter bist, jetzt hör mir zu, jung, wenn du noch jung bist, ist das kein Problem, kannst du noch selber machen. Aber wenn du mal älter bist, ein anderer wird dich gürten, die Schnalle zumachen, die Hose hochziehen oder dich einkleiden. Oder ein anderer, und es ist geistlich gemeint, der Heilige Geist, ein anderer wird dich gürten.
Wenn du älter bist, jetzt denkst du, jetzt kann ich noch machen. Aber Gott zeigt, ein anderer wird dich gürten. Das ist Durchbruch, dass du plötzlich lernst und begreifst. Gott deckt meine Bedürfnisse. Das ist die Errettung, Stück für Stück. Ein anderer gürtet mich, zieht mich an, hilft mir reinzuschlupfen. Ein anderer. Aber solange du nicht hilflos bist und in der Luft hängst, wird dir ein anderer nicht helfen. Wir müssen in der Not sein. Gesunde brauchen den Arzt nicht, aber Kranke. Arm zu sein, Petrus hat es so oft erlebt in seinem Leben. Wir haben die ganze Nacht gefischt und keinen Sprössling gefangen, nicht einmal eine Schnecke. Die ganze Nacht gefischt, nichts erreicht. Aber gerade in solchen Stunden erleben wir Durchbrüche. Und da kommt der Heiland, habt ihr Fisch für mich? Nein, Herr, wir haben nichts gefangen. Vergeblich gearbeitet heute die ganze Nacht. Dann gibt er ein Wort, einen Auftrag. Und was passiert? Petrus macht den größten Fang seines Lebens. Einen Durchbruch erlebt, dass er sogar noch andere rüber rufen muss, kommt und hilft uns. Ich schaffe es nicht nach Hause. Wir müssen Leerlauf erleben, damit wir die Fülle Gottes erleben. Die Verzweiflung, eine Notsituation, damit der Herr uns hilft. Der geistlich Arme spürt, ich habe so viele Defizite. Bei mir mangelt es vorne und hinten. Und der Herr sagt, ich bin dein Hirte. Vertraue mir, lass dich von mir leiten und führen. Dir wird nichts mangeln. Halleluja. Vertraue mir. Und du erkennst in deinem Mangel, in deiner Not und so weiter, die Liebe Gottes. Oh Herr, ich möchte gerne lieben, aber ich schaff's das nicht. Lieber Gott, schenk mir diese Liebe, diese Geduld, diesen Gehorsam, diesen Glauben. Ich möchte. Weißt du, den Willen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Oder bist du schon so einer, wie ich manchmal Christen begegne und kennenlerne? Ach, das habe ich schon alles hinter mir. Verstehst? Das habe ich alles hinter mir. Ach, das habe ich schon überwunden. Von wegen, da kneift dich jemand und dann gehst du in die Luft und schreibst Hilfe. Lass doch mal drauf ankommen. Du weißt nicht. Du sagst, ich bin gar reich und gar satt und bedarf nichts. Und du weißt nicht, sagt der Gott, der allmächtige Gott hier in dem Sendschreiben, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Weißt du, die Armut des Geistes, was es bedeutet, sich selbst zu sehen vor Gott, ich bin nix. Das ist die Armut. Herr, ich brauche dich. Selbst, weißt du, wenn du die Pein, die Schwierigkeiten, die Trauer durchmachst, die da Leid tragen und so weiter, die ihren Zustand empfinden, Gott, ich bin nicht so weit. Die werden getröstet. Lass dir an meiner Gnade genügen, mein Kind. Es ist mit dir. Ich trage dich. Auch wenn dieser Pfeil, dieser Pflock da oder dieser Splitter dir wehtut, nur dann kann dir geholfen werden, wenn du geistlich arm bist. Die Armut des Geistes. Weißt du, du erkennst deinen Mangel vor Gott. Vor der Welt. Du musst ja vor der Welt nicht dein Gesicht bloßstellen und dich blamieren und sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Vor der Welt musst du stehen, wie alle anderen auch stehen. Aber vor Gott gehst du auf dein Angesicht. Fällst wie tot zu Boden. Die Juden haben einen Spruch. Sie sagen, wir Juden, wir beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand. Und ich wünschte, das würden die Christen auch in sich haben. Nicht, oh Geschwister, ich habe keine Kraft. Weißt du, vor Menschen musst du das nicht zeigen, aber vor deinem Vater im Himmel. Papa, Daddy, ich habe gesündigt, ich habe versagt. So viele Menschen betreiben Seelenstriptease ihren Mitmenschen gegenüber. Weißt du, und wenn Gott dich gesehen hat, und dann hören die eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an dem habe ich wohlgefallen. Die da Leid tragen, die ihre Unfähigkeit erkennen, die aus sich selbst nichts mehr produzieren können, die am Ende mit ihrem Latein sind, mit denen fängt der Herr was an. Weißt du, da kommen Christen, auch hier gar nicht so lange Zeit, kam jemand zu mir und sagte, weißt du, das Volk Gottes geht an Mangel, an Erkenntnis zugrunde, keine Vision mehr. Ich habe gesagt, hör mal, du musst die Bibel richtig lesen. Was steht da drin? Aus Mangel an Erkenntnis. Nein, in der Bibel steht, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Wer den Herrn nicht erkennt, der geht zugrunde. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Nicht nur keine Vision haben. Manche haben so viel Vision, dass sie 14 Millionen Euro Schulden haben. und nicht mehr wissen, wie sie das bezahlen sollen und können. Verstehst du? Eine Vision hat nichts mit materiellen Dingen zu tun. Eine Vision hat mit mir selber zu tun. Erkenntnis des Herrn. Wir werden errettet, aufgrund, wenn wir den Herrn erkennen. Alles Herr bist du. Das ist diese Vision. An dem mangelt es bei den meisten Christen. Deshalb gehen sie auch zugrunde und scheitern und liegen auf der Nase und kommen nicht weiter. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Sie erkennen den Herrn nicht, was der liebe Gott mit ihnen vorhat. Erschrick nicht. Weißt du? Ich muss euch sagen, ich bin vor Gott arm geworden, einsam geworden, schwach geworden, klein geworden. Ja, schäme mich nicht. Ich kenne die Absichten Gottes für mein persönliches Leben. Gott will nur mich haben. Ja, er will nicht meine Werke haben, meine Dienste, meine Erkenntnis, meine Leistung, meine Predigten und meine Gebete, meine Gesänge. Das will er gar nicht haben. Er will mich haben. Das ist das Geheimnis, was ich erkannt und entdeckt habe. Gott will mich haben, nicht meine Errungenschaften, meine Verdienste, meine Geschichte, was ich alles so geleistet habe. Vergiss es. Das geht so schnell vorbei. Wenn du dran denkst, das und das und das und das hast du alles gemacht, wo du überall gewesen bist, hast du alles... Oh, verstehst? Ein Kirchturm bis 85 Meter hoch verwaltet. Aber wie viel Sorgen ich da gehabt habe, das weiß kein Mensch. Was ist das alles? Ich bin ernüchtert. Nüchtern geworden. Bin an meine Grenzen gestoßen. Ich verstehe, was es heißt. Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, komm und folge mir nach. Du nimmst nichts in den Himmel. Von diesem Zeugs nimmst du nichts in den Himmel. Wer kann denn noch selig werden, Heiland? Weißt du, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Lob und Dank. Bei Gott ist alles möglich. Gott sehnt sich danach, dass er in uns wirken kann und dann durch uns wirken kann. Das ist, was er sich sieht, wonach er sich wünscht. Das ist unsere Berufung. Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist der Durchbruch, diese Freisetzung des Herrn. Durchbruch ist, wenn Gott in unserem Leben durchbricht. Verstehst du? Wenn er durchbricht in meinem Leben, alles Herr bist du. Wir sollen wieder hungrig nach Gott werden. Richtig hungrig. Richtig durstig nach dem Heiligen Geist. Weißt du, ich weiß nicht, ob du schon sowas erlebt hast. Ich werde nie vergessen, ich schrieb, der Evangelist, der mich zum Herrn geführt hat, der schrieb, Herr Matthäus, versuchen Sie 5 Minuten zu beten. Ich bin froh, dass ich überhaupt 3 Minuten geschafft habe. Verstehst du? Und so weiter. Aber dann habe ich irgendwie entdeckt und der hat geschrieben, beten Sie, dass Gott Ihnen eine Liebe für ihn schenkt. Zu ihm. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, ich möchte Liebe haben, ich möchte dich lieben, aber ich kann es nicht. Ich weiß gar nicht, wer du bist, überhaupt was du bist und was du willst. Herr, gib mir Liebe zu dir. Und dann habe ich mich in Jesus verliebt. Und dann konnte ich gar nicht mehr. Hat meine Mutter sogar mich gerufen, wann kommst du zum Essen raus mit deiner Beterei? Verstehst du? Weißt du, bist du schon verknallt im Heiland? Die Bibel habe ich gelesen. Da habe ich gedacht, ich muss die Bibel durchlesen, ich muss wissen, was ich glaube, was Gott will. Und ich weiß, ich habe die Bibel in 38 Stunden durchgelesen. Und als ich fertig war, habe ich gedacht, was hast du jetzt überhaupt gelesen? Wenn du so schnell liest, es geht wie im Flug. Dann habe ich nochmals gelesen, jetzt habe ich langsamer gelesen. Dann habe ich zeitlang mit der 1 Minute zusammen und der Jude hat mich da draufgebracht. Wir Juden lesen die Bibel singen. Und dann habe ich gesungen, der ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Versteht? Einfach so meine eigene Melodie, die ganzen Psalmen. Aber da gab es wieder Probleme, da weißt du, die ganzen Stammbäume. Da hatte ich wieder so Schwierigkeiten, habe ich wieder das gelassen. Aber die Bibel singend lesen, von hinten lesen. Die Juden lesen ja von hinten, von der anderen Seite. Verkehrt, aber okay, für sie ist richtig. Weißt du, dann kannst du plötzlich ja so richtig verrückt nach Gott sein, du genießt seine Gegenwart. Als ich dann Christ wurde und noch tiefer Christ wurde und den Heiligen lieb gewonnen habe, ich bin sonntags in drei Gemeinden zum Gottesdienst gewesen. In meiner Gemeinde, dann habe ich gehört, die haben auch noch Gottesdienst, bin auch dorthin gefahren, dann war ich noch im Abendgottesdienst und für mich war einfach, ja, du musst. Und ich bin Gott dankbar, dass ich so richtig genossen habe. Die Freude am Herrn, das war ein Durchbruch. Und in dieser Freude, bis ich gelernt habe, du musst auch in deiner Gemeinde selber Bibelstunde machen und selbst Bibelstunde halten. Oh, verstehst du? Du lernst am allermeisten, wenn du dich selbst vorbereitest und was vorträgst. Da lernst du am allermeisten. Denn du musst dich mehr vorbereiten, als du gibst. Und als ich dann eine Gelegenheit mal bekommen habe, für meinen Pastor eine Andacht zu halten, ich habe mich vorbereitet, ich habe auf die Stoppuhr geguckt, wie lange ich da brauche, 3/4 Stunde habe ich gebraucht. Aber ich muss euch ehrlich sagen, als ich dann vortragen musste, habe meinen Zettel vorne hingelegt oder die Blätter da vorne hingelegt, ich war nach 3 Minuten fertig. Die Zeilen haben geschwommen, ich war nicht geübt. Die Zeilen geschwommen. Wisst ihr, was da passiert ist? Da habe ich gesagt, Geschwister, lasst uns jetzt auf die Knie gehen und Gott suchen. Und ich weiß, was ich gepredigt habe, über Abraham, Vater des Glaubens. Habe mich so wunderbar vorbereitet. Aber eigentlich die ganze Vorbereitung war für mich. Lass uns auf die Knie gehen und beten. Nach 3 Minuten. So wachsen wir im Glauben. In der Gnade Gottes. Dann merken wir, ich kann gar nichts. Wenn Gott mir nicht hilft, da fangen dann die Zeilen an zu schwimmen. Da habe ich einen Frosch im Hals. Oder sonst irgendwas anderes. Gott. Weißt du, Gott will uns begegnen. Und ich habe noch etwas, was ich weitergeben möchte. Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Gott offenbart sich uns an den schlimmsten Orten. An Orten, wo nichts los ist. Gott ist gegenwärtig an den langweiligsten Plätzen. Ich dachte immer, wo was los ist. Jugend ist und gesungen wird. Und was weiß ich, musiziert wird. Aber Gott trifft man an den langweiligsten Orten. Soll ich sagen, wo? In der Wüste. Am brennenden Busch. In der Höhle. Bei der Witwe. Am Bachgrit. Am Krankenbett. Im Sterbezimmer. Da begegnest du Gott. An diesen einsamen Orten. Diesen abgelegenen Orten, trostlosen, abgeschiedenen Orten. Da begegnest du Gott. Du bist allein für Gott. Ich habe einige schöne Stunden erlebt in einer Berghütte, allein mit Gott. Kein Mensch. Und dann, es hat mich so gut getan, dass ich mir als meine Gebetszeit da einen Baggersee ausgesucht habe, bin diesen Baggersee abgelaufen, allein mit dem Herrn. Gott manifestiert sich an einsame Orte. Da erlebst du den Durchbruch, die Gegenwart Gottes, wo dich niemand stört. Dir niemand auf die Nerven geht, niemand was von dir will, kein Telefon. Ja, Erweckung. Verstehst du? Glücklich gesegnet sind die Menschen, die geistlich arm sind. Was glaubst du? Ich bin Leuten nachgerast und nachgefahren. Erweckung, Feuerkonferenz, was weiß ich, der Himmel auf Erden. Ein Durchbruch wird kommen. Wie viele Durchbrüche wurden mir versprochen und keiner ist gekommen? Warten noch heute. Aber ich habe Hunger gekriegt. Ich sagte, Herr, es muss auch was Echtes geben. Wenn was Falsches gibt, muss es auch was Echtes geben. Und weißt du, da ist mir eines groß geworden, diese Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hat im Schweinestall Erweckung erlebt. Da kriegt er Appetit und das ist nicht erlaubt, ihn zu essen. Das darf er nicht berühren. Aber er hat Hunger. Und dann in dieser Erweckungsstunde erlebte, mein Vater hat Brot, die Fülle und ich darbe hier. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das war Erweckung. Und das war der Grund. Die ganzen, habe ich gesagt, die ganzen Feuerkonferenzen kannst du alles in den Müllhaufen schmeißen. Ist nichts. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich will dich suchen. Ich will dich suchen. Ich will mich aufmachen und mit dir allein sein. Dir allein begegnen. Und ich sage euch, die schönsten Stunden sind allein mit Gott zu sein. Die schönsten Stunden. Egal wo das ist, auch im Schweinestall. In der Wüste. Und je mehr man die Lücke erkennt, den Mangel sieht, je größer das Bedürfnis da ist, desto mehr kann der Herr diese Lücke füllen. Und dann ist mir so groß geworden. Und ich will deinen Mangel ausfüllen mit meinem Reichtum. Das ist, was der liebe Gott macht. Unsere Erkenntnis ist, dass wir begreifen die Realität. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Kennst du das? Eine feste Burg ist unser Gott. Begreife das. Das Jahr 2018 soll ein Jahr des Durchbruchs werden. Und jetzt pass auf, noch ganz schnell, ich will auch nach Hause. Und morgen früh muss ich wieder hierher kommen. Also Durchbrüche sind manchmal unbequem. Wenn die ganze Lawine runtergeht, wenn ein Dammbruch ist, verstehst du, es ist ja unangenehm, das hat Konsequenzen, das bringt einen in Stress und Schwierigkeiten. Durchbrüche, weißt du, da regt sich auf, was soll ich machen, wie geht es jetzt weiter? Aber Gott will uns Durchbrüche schenken, echte Durchbrüche. Zuerst mal sind wir ganz konfus, ganz schnell ein Sendschreiben aus der Offenbarung Kapitel 3, Vers 14, die Gemeinde in Laodicea. Und Gott sagt zu dieser Gemeinde, du sagst, ich bin gar reich. Oh, Finanzen, starken Einfluss, populär, aber du bist lauwarm. Verstehst du? Du hast alles, was du brauchst. Und dann sagt Gott, ich habe Überfluss. Ich habe, kauf bei mir Augensalbe, Kleider und erkenne. Und erkenne deine Wirklichkeit, dass du bist erbärmlich, nackt, bloß und jämmerlich und elend. Und tue Buße. Denk, von was du gefallen bist. Das ist ein Wort an die Christen. Was du verloren hast. Du hast mal einen Durchbruch gehabt. Und wir haben alle mal Durchbrüche gehabt. So Karmelstunden, wo das Feuer fiel, du und die Herrlichkeit Gottes da war, wo wir alle auf dem Boden lagen. Wir haben solche Stunden gehabt. Aber wo ist jetzt die Salbung? Wo ist jetzt der Segen? Wer überwindet? Offenbarung 3, lese ich hier weiter. Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater an seinem Thron gesetzt habe. Wer da überwindet, der wird gekrönt. Überwinder. Oh, lieber Gott, schenk, dass wir Überwinder werden wieder. Dass wir unseren inneren Schweinehund überwinden. Lass mich das sagen. Du hast eine Berufung. Oh, Gott hat zu dir gesprochen, so wie beim Josef. Oh, du bist König. Deine Brüder werden kommen und sich vor dir bücken. Und Bücklinge machen und kriechen. Und dann sitzt dieser gute Josef im Gefängnis, von dem Mundschenk und dem Bäcker vergessen. Verstehst du? Der Durchbruch kommt. Verstehst du? Aber wo ist der? Vergessen! Und Bruder, Schwester, werd nicht entmutigt, wenn du vergessen wirst. Wenn du vergessen bist. Wenn die dich irgendwo sitzen gelassen haben, bestellt und nicht abgeholt. Kein Mensch denkt an dich. Und dann irgendwo hat der Pfarrer so einen komischen Traum. Alle diskutieren und dann erinnert sich einer, im Gefängnis oder im Knast sitzt doch einer, der hat meinen Traum gedeutet. Der wird bestimmt auch dem Pharao seinen Traum deuten können. Und da kam die Stunde Josefs. Durchbruch ist, wenn die Stunde Gottes in unserem Leben kommt. Und die ist manchmal gar nicht da. Du hast eine Berufung, du hast eine Salbung. 21 Jahre sind vergangen. Und jetzt ist Josef ein gemachter Mann. Und jetzt kommen die Brüder, wir sind Söhne eines gottfürchtigen Menschen. Heuchler sind es, Ganoven sind es. Weißt du, hier hätte sich Josef zu erkennen geben können. Aber er wusste, die Not wird für 7 Jahre dauern. Die müssen nochmals ein paar Mal kommen, bevor ich mich ihnen zu erkennen gebe. Jetzt wusste Josef, mein Traum geht in Erfüllung. Und da muss man nicht gleich zum Fenster rausspringen und gleich Halleluja schreien. Er blieb ganz ruhig. Oh, dieser Mann dort. Du kennst ja diese Geschichte, kannst ja nachlesen. Und erst beim dritten Mal gibt er sich zu erkennen, ich bin Josef, euer Bruder. Mensch, das muss ein Schreck gewesen sein für die lieben Brüder. Weißt, wenn du von Gott berufen bist und du weißt, mein Leben ist unter der Kontrolle des Herrn, mein Leben wird so werden, wie Gott es gesagt hat, auch wenn ich das noch nicht sehe, noch nicht spüre, es wird so werden. Und dann bist du soweit, dann musst du nicht gleich Halleluja schreien. Bleib ruhig. Guck mal, Gott hat zum Josua gesagt, ich will Jericho in deine Hand geben. Und Josua leistet sich 7 Mal, um Jericho zu gehen, und am 7. Tag nochmal 7 Mal, also 13 Mal insgesamt. Er hätte auch 20 Mal um Jericho gehen können, denn er wusste, Jericho ist in meiner Hand. Ach, was soll ich mich da aufregen? Lass doch die spotten. Wink ihnen entgegen. Geh still und schweigend um diese Stadt. Die Stadt ist in deiner Hand. Die Verheißung ist mit dir. Der Durchbruch wird kommen. Die Mauern werden einstürzen. Glaub mir das. Und wenn du das weißt, Gott ist mit mir. Seine Hand liegt auf meinem Leben. Gott hat mich berufen. Dann kannst du ins Bett gehen und schlafen. Mein Haus wird selig werden. Vielleicht sehe ich nicht, die gehen alle der Welt runter, mit dem Teufel und mit der Welt. Ist vollkommen egal. Gott hat mir die Verheißung gegeben, mein Haus wird gerettet werden. Da muss ich jetzt nicht wieder, oh Gott, rette doch meine Familie, oh meinen Sohn, und meine Tochter, und meine Enkelkinder, und meine Schwiegertochter. Ich segne meine Familie, mehr nicht. Ich weiß, Gott wird sein Werk an uns vollenden. Du und dein ganzes Haus, Halleluja. Wenn du das alles weißt, dann kannst du Gott loben und preisen und danken. Und nochmals um Jericho gehen. Und nochmals um dein Haus. Und nochmals um deine Familie. Da wird nichts, da geht die Welt nicht unter. Der Durchbruch kommt, wenn Gott mit dir ist. Ist Gott mit uns? Wer kann gegen uns sein? Und dann mag ich den Gamaliel noch. So zwar ein Jude und ein Professor und ein Gelehrter. Als die Apostel ausgepeitscht worden sind, hat er gesagt, lass die Leute in Ruhe. Lass die Leute in Ruhe. Ist die Sache von Gott, könnt ihr sie nicht verhindern, ihr macht euch noch strafbar. Ist die Sache aber nicht von Gott, dann wird sie einschlafen und vergehen. Und deshalb, du musst genau wissen, das, was ich habe, das, was ich bin, was ich kann, was Gott von mir will, ist von Gott. Wenn du das weißt, dann gehen die Worte des Gamaliel in Erfüllung. Sie werden bestehen. Dein Haus wird bestehen. Deine Seele wird gerettet werden. Du und dein ganzes Haus. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Verheißungen. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Und dein Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Gib mir dieses Gutachten, diese positive Meinung über mein Leben. Ich weiß, mein Leben ist in deiner Hand. Und niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Und das, was ich hier nicht erlebe, lieber Vater, das werde ich bei dir in der Herrlichkeit erleben. Ich werde den offenen Himmel sehen und die Engel Gottes werden auf und abgehen. Halleluja. Und der Tag X wird kommen, wo alle Verheißungen, alle Zusagen sich erfüllen werden. In dem Namen Jesus. Amen.